Und er ist geboren nicht in irgendeinem Palast, sondern in einem Stall zu Bethlehem. Zu diesem Thema, die Bedeutung der Barmherzigkeit Gottes. Seine Aufforderung, seid barmherzig. Und dass es eine verändernde Kraft der Barmherzigkeit gibt. Und zum Schluss, wir brauchen Mut zur Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Wenn wir uns diese Grafik anschauen, dann sehen wir, dass es kein normales Bild ist, sondern es wurde gemalt auf einfachem Sackleinen. Das ist sehr grob, dieser Untergrund. Und so grob ist der Untergrund unserer Welt, in der wir leben. Jeder von uns spürt das ganz anders. Jeder von uns hat drunter zu leiden vielleicht. Und in der Mitte dieser Umwelt, dieser Umgebung, wurde Gottes Sohn, Jesus Christus, geboren. Wir sehen ihn da eingebettet in ein warmes, rotes Licht. Ein kleines Kind. Das ist ein Hinweis auf die ursprüngliche Bedeutung der Barmherzigkeit Gottes. Denn diese Barmherzigkeit kommt ursprünglich von der Geburt, Gebärmutter, vom Mutterleib. Da kommen wir alle her. Gottes Barmherzigkeit. In diesem Kind kommt Gott in die Niederungen seiner Schöpfung. Und dieses Motiv des heruntergekommenen Gottes wählt diese Künstlerin, um diese Jahreslosung zu illustrieren. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Denn er hat das aus Liebe getan. Wie alle Menschen hat seinen Sohn in diese Niedrigkeit der Welt gesandt. Barmherzigkeit, das ist die Ureigenschaft Gottes. Er ist derjenige, der sich unsere erbarmt. In Jesus wird diese Barmherzigkeit greifbar, begreifbar. Gott macht sich in Jesus Christus, in dem kleinen Kind, angreifbar. Und in frühester Kindheit Jesu musste er das erleben. Er musste dann mit seiner Familie nach Ägypten fliehen, weil ein König von damals, Herodes, so machtgierig war, er wollte es nicht zulassen, dass ein anderer König kommt. Deshalb ließ er alle Babys umbringen. Dieses kleine Kind, umgeben vom warmen Gelb, Gold und Rot, ist schon gekennzeichnet durch das Kreuz. Denn schon dort in der Krippe war klar, weshalb Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Und damit er uns retten kann, musste er für uns sterben. Einen anderen Weg gab es nicht. Er ist der Retter. Und davon haben wir gesungen, Heiligabend, zu Weihnachten. Und singen wir immer wieder. Er kam als Retter. Er war schon im Mutterleib der Retter. Und das wusste Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Und die Engel sagten zu den Hirten auf den Feldern nahe Bethlehem, euch ist heute Heiland geboren. Euch, dir, dir, dir und dir. Meine Augen haben den Heiland gesehen, hat der Greise Simeon gesagt, als Maria und Josef Jesus zum Tempel gebracht haben. Oder Johannes der Täufer hat Jesus angekündigt, alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Gott liebt also und erbarmt sich seiner Kinder. Er sucht die Verlorenen. Er sagte selbst, er ist gekommen, nicht um die Gesunden zu heilen, ist gekommen, um die Verlorenen zu finden. Und Gott feiert große Freudenfeste im Himmel, wenn Menschen zu ihm finden. Als Jesus öffentlich auftritt, da lesen wir von dem Lukas-Evangelium ein Wort aus dem Buch Jesaja zitiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Barmherzigkeit ist also die Ureigenschaft Gottes. In der Jesusgeschichte deutet der Evangelist Lukas die Fortsetzung der Geschichte Israels. Sie ereignete sich, Jesusgeschichte, in der Zeit des Römischen Reiches. Aber sie weist weiter darüber hinaus. Gottes Heilsgeschichte kann durch niemanden und nichts aufgehalten werden. Und das mussten alle politischen Systeme lernen. Bis heute. Auch unser politisches System muss es lernen. Kein System kann Jesus und seine Heilsgeschichte aufhalten. Und alle, die Jesus nachfolgen, alle Christen, also auch wir, auch du, auch ich, wir sind Teil dieser Geschichte. Und wir sind alle dazu aufgerufen, sein Reich mitzugestalten. Die Frage, wie können wir es tun? Es geschieht, indem wir selbst barmherzig sind. Wie Jesus sagte, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist unser Programm. Durch die Barmherzigkeit Gottes, die wir widerspiegeln, bauen wir das Reich Gottes. Egal, was die anderen sagen, egal, wie sie handeln, sei du barmherzig. Und wir sollen uns dabei nicht am Verhalten der anderen orientieren. Denn dieses Verhalten ist oft alles andere als barmherzig. Auch nicht daran, was für uns dabei herausspringt. Welche Vorteile. Auch Verletztheit oder Vergeltungsmechanismen sollen unser Herz dabei leiten, sondern Gottes Barmherzigkeit. Auch wenn wir manchmal, wie es scheint, auf der Seite der Verlierer stehen müssen. Maßgeblich in dem Ganzen ist Gottes leidenschaftliche Barmherzigkeit. Das wollen wir von ihm lernen und das ist auch unser Programm. Uns allen ist unverdient Gottes Gnade widerfahren. Wir alle mussten einmal zerbrechen. In dem Moment, in dem wir gemerkt haben, wir sind Sünder. Gott ist heilig. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir brauchen Umkehr. Und der Heilige Geist hat uns so weit geführt, dass wir innerlich zerbrochen umgekehrt sind. Dass wir neugeboren wurden. Dass wir die Barmherzigkeit Gottes selber erfahren haben, um diese Barmherzigkeit dann weiterzugeben, zu spiegeln. Denn wir können von uns aus nicht barmherzig sein. Kein Mensch ist dazu in der Lage. Es gibt Menschen, die gut scheinen zu sein. Aber auf die Dauer, selbst die guten Menschen zeigen ihre Schattenseiten. Uns Christen geht es nicht anders. Wir brauchen eine Kraft. Eine Dynamik, die von außen kommt. Und die kommt, die kann nur von Gott kommen. Und in dieser Grafik wird auch diese Dynamik gezeigt. Wenn man diese ineinander fließenden Farben, warmtönige Flächen sich vorstellt, die hier einen schützenden Raum für das kleine Kind bilden. dann will die Künstlerin damit sagen, wir als Gottes Kinder tauchen ein in Gottes Barmherzigkeit. Und zwar immer wieder. Und das benötigen wir. Und wir nennen das als Christen Gebet und die Hingabe. Ich lasse mich in Gottes Hand. Ich lasse mich in sein Wesen fallen, damit ich die Barmherzigkeit wieder erfahre. Damit ich vielleicht wieder umkehre. Damit ich wieder korrigiert werde. Damit der Heilige Geist durch mich wirkt. Und wir merken hier, erinnert uns das an eine Flamme. Und da wird schon das angedeutet, was wir alle benötigen als Christen, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir immer neu entflammt werden. So wie die ersten Christen zu Pfingsten entflammt wurden, weil der Heilige Geist über sie ausgegossen wurde. Und das bewegt Christen durch die Generationen hinweg bis heute, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes hingehen, Gottes Reich bauen, dass sie das Evangelium nicht nur mit Worten, sondern wirklich mit Taten predigen. Und dieses christliche Leben, von der Barmherzigkeit geprägt, ist facettenreich. So unterschiedlich, wie wir heute hier im Gottesdienst sitzen und wie alle anderen zu Hause sitzen. Gott will, dass du barmherzig bist. Er möchte gerne, dass du deine Facetten, deine Persönlichkeit, deine Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat, in Barmherzigkeit ummünzt. Worte, Taten. Dass wir das verkündigen. Warmweiß leuchtet sein Reich. Und das sehen wir auch auf dieser Grafik im Hintergrund. Wir sehen hier auf dieser Grafik auch so verschiedene unklare weiße Linien hier auf der linken Seite, die gehen nach oben, da werden immer klare, auf der anderen Seite andere. Und sie bilden eine Art Spitzbogen, wie ein gotisches Fenster. Und das Kreuz bei dem Kind, Jesus Christus, der schon bei seiner Geburt dem Leiden geweiht war. Und das erinnert uns vielleicht an das Wort Jesu, als er sagte im Johannes 6, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ist das Kind sogar dargestellt wie ein Leibbrot. Ich kann mich als Kind daran erinnern, dass meine Eltern jedes Mal, wenn neues Brot angeschnitten werden sollte, zuerst mit dem Messer ein Kreuzzeichen drauf gemacht haben. Das fand ich wunderschön und das beeindruckt mich bis heute. Das Brot des Lebens, Jesus in diese Welt gekommen. Sein Blut, Zeichen seiner Liebe zu uns, durchdringt und verändert diese Erde bis heute. Und das erinnert uns an ein weiteres Wort von Jesus aus Johannes 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das hat Jesus getan. Er hat viel Frucht gebracht. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Davon haben wir auch heute gehört in dem Lied 10.000 Gründe. Diese Barmherzigkeit Gottes hat eine Kraft, die verändert. Dieses Eintauchen in Gottes Barmherzigkeit verändert uns. Und diese Grafik strahlt diese unzerstörbare, weltverändernde Kraft der Barmherzigkeit aus, an der wir teilhaben dürfen. Diese Barmherzigkeit, die auch uns verändert. Und vielleicht an den Stellen, wo wir das nie gedacht hätten. Die billigste Ausrede, die Menschen und vor allem Christen haben können, ist, ich bin halt so. Nein, du warst vielleicht so. Aber wenn du Christ bist, geworden bist, dann darfst du das nie abschließend sagen. Ich war so blöd, ich war so böse, ich war so frech. Aber jetzt bin ich anders. Jetzt bin ich Gottes Kind. Christus verändert mich durch den Heiligen Geist. Und das erwarte ich auch von ihm. Und ich finde mich nicht damit ab, dass ich eben so vielleicht unbarmherzig bin. Sie verändert uns und sie hilft uns dabei, dass wir selbst barmherzig sind. Und das erfahre ich persönlich immer wieder. Und diese verändernde Kraft brauchen wir alle. Jeden Tag neu. Und jeden Morgen, wenn wir aufwachen, dürfen wir dran denken. Ich bin gespannt, an welchen Stellen mich die Barmherzigkeit Gottes heute verändert. Da fällt mir sofort eine ein. Da fällt mir sofort was ein, was mich heute erwartet, wo ich die Barmherzigkeit Gottes besonders brauchen würde oder werde. Seine Barmherzigkeit hilft uns, dass wir barmherzig werden. Jesus sagte im Lukas 6, gebt, so wird es euch gegeben. Ein volles, ein gedrücktes, ein gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das verspricht uns Jesus mit diesem Ruf, seid oder werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist eine Verheißung. Nur deshalb ist für uns, für mich und für dich diese Aufforderung keine Überforderung. Warum? Weil Gott uns in Jesus Christus mit seiner Barmherzigkeit begegnet. Ich kann es aushalten, weil Gott mir gegenüber barmherzig ist. Ich kann Situationen aushalten. Ich kann Menschen aushalten, weil Gott mir gegenüber barmherzig ist. Ich kann Dinge tun, auch wenn andere es nicht tun. Wie gut, dass auch er mich in meinen Fragen, mit meinen Zweifeln aushält, die ich immer wieder habe. Sein Herz schlägt nun mal für seine Kinder, besonders für die Kleinen, für die Schwachen, für die immer wieder hinfallen und aufstehen wollen. Mein himmlischer Vater, der wird es schon richten. Das, was mir nicht gelingt, bei ihm bin ich geborgen und er ist derjenige, der mich hält, wie dieses kleine Säugling in dieser Grafik. Da lesen wir im Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er ist barmherzig. Er hat kein Interesse daran, dass wir kaputt gehen, dass wir eingehen. Nein, Gott gebraucht meine und deine zackhaften Lebenslinien. Er verstärkt sie, wie mit einem dicken Stift. Er vollendet diesen großen Bogen einer Kathedrale in uns. Er arbeitet an uns. Gott gebraucht uns alle. Ihm ist auch mein persönliches Lebenhaus nicht zu schwer in meiner Situation. Und wisst ihr was? Mein Gebet Anfang des Jahres für uns alle ist, dass seine Liebe und seine Nähe zu uns jeden und jede von uns verändert. Ein Stück mehr. Dass wir uns am Ende dieses Jahres ja nur ganz schwer wiedererkennen können, weil wir so an Barmherzigkeit gewachsen sind, weil diese Barmherzigkeit so aus uns oder durch uns kommt, weil wir barmherzige Menschen geworden sind. Dass er mich, dass er dich, dass er uns alle korrigiert. Dort, wo wir bewusst oder unbewusst seinen Weg verlassen haben. Möge uns Gott genug Mut und Courage schenken, dass wir dort wach und präsent sind, wo wir gefordert werden. Auf unserem Arbeitsplatz, in der Schule, beim Studieren, in der Nachbarschaft, in eigener Familie, in der Ehe und nicht zuletzt in unserer Gemeinde. Denn viele Erfahrungen zeigen uns, dass die Christen untereinander nicht immer barmherzig umgehen. Und ich kann mir denken, dass jeder von uns schon Situationen erlebt hat, wo er selbst anderen gegenüber nicht barmherzig genug gewesen ist oder aber Unbarmherzigkeit erfahren hat, Kälte. Es darf mich jedoch nicht kalt lassen, wenn jemand ins Abseits gerät, egal aus welchem Grund. Ein Christ darf nie sagen, der, die ist für mich gestorben. Das gilt nicht mehr für Christen. Ich bin gefragt, der Nächste zu sein. Liebe Gemeinde, Barmherzigkeit ist also eine Ureigenschaft Gottes. Egal, wie die anderen leben, sei du barmherzig. Denn Barmherzigkeit hat eine verändernde Kraft. Und nur daran können wir wachsen, wenn wir uns verändern lassen. Wichtig ist, Gott ist die Quelle der Barmherzigkeit. Er möge uns Mut zu dieser Barmherzigkeit schenken. Wir haben im Kolosserbrief in der Lesung gehört, dass Gott uns Kraft zur Vergebung schenken mag, wenn wir selbst verletzt wurden, wenn wir irgendwelche Wunden in uns tragen. Am 1. Januar in unserem Gottesdienst wurde eine Geschichte vorgelesen, die ich vor vielen Jahren einmal gehört habe und die lässt mich nie los. Und ich kann mir das nicht verkneifen, diese Geschichte heute noch einmal vorzulesen. Und zwar, sie handelt von Corrie ten Boom. Sie kommt aus Holland. Ihre ganze Familie hat vielen Juden geholfen, zu überleben, zu flüchten. Sie haben sie in ihrer Wohnung versteckt, auf eine abenteuerliche Art und Weise. Sie haben Wunder erlebt. Die Wohnung wurde mehrfach durchsucht, wurde nichts gefunden, obwohl da drinnen einige Juden versteckt waren. Aber eines Tages wurden sie denunziert. Also Denunziation ist nicht nur in unserer Zeit aktuell, sondern es wurde auch damals denunziert. Und die ganze Familie wurde verhaftet. Sie mussten in ein KZ. Sie haben Schlimmes erlebt. Sie hat Teil ihrer Familie, fast alle, verloren. Und kurz nach dem Krieg hat sich Corrie ten Boom zu einer Aufgabe gemacht, zu Menschen zu gehen und das Evangelium zu predigen. Und so hat sie eines Tages in München über Vergebung gesprochen. Wie wichtig das ist, dass Gott uns vergibt, dass wir auch vergeben. Und dann, ich zitiere, dabei sagte sie, Sündenvergebung bedeute, dass die Sünden ins Meer geworfen würden, und zwar dort, wo es am tiefsten ist. Nach dem Vortrag bahnte sich ein kahlköpfiger, schwerer Mann den Weg zu ihr. Corrie ten Boom erkannte ihn unmittelbar und sah in ihm den grausamsten Wächter des KZ Ravensbrück, in dem sie selbst viele Jahre inhaftiert worden war. Plötzlich stand er also vor ihr. Er streckte ihr seine Hand entgegen. Sie erinnerte sich an ihn, an die Lederpeitsche, die damals immer in seinem Gürtel steckte. Er sprach, Sie erwähnten Ravensbrück in Ihrem Vortrag. Ich war dort Wächter. Aber das ist vorbei. Ich bin inzwischen Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeit, die ich dort getan habe, vergeben hat. Aber ich möchte es auch aus Ihrem Mund hören. Können Sie mir vergeben? Da stand ich nun. Ich, der Sünden wieder und wieder vergeben wurden, und ich konnte es nicht. Konnte er den langsamen und schrecklichen Tod meiner Schwester im Ravensbrück einfach ausradieren? Aber ich spürte, ich musste ihm vergeben. Und ich bemühte mich, krampfhaft meine Hand zu erheben. Ich konnte es nicht. Hölzern, mechanisch legte ich dann schließlich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Eine heiße Wärme schien mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Meine Lieben, jedes Mal, wenn wir den Schritt wagen, wenn wir den ganzen Mut zusammenkratzen, wenn wir uns nach Gottes Kraft ausstrecken, dann hilft er uns, barmherzig zu sein, so wie er zu uns barmherzig ist. Dazu lädt er uns ein. Manchmal machst du mir Angst, Gott. Dein Auftrag erschreckt mich. Deine Forderung verunsichert mich. Dein Zutrauen überfordert mich. Könnte es sein, dass du die meinst, die ich werden könnte? Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade, Barmherzigkeit und Treue. Herr, vergib mir, wo ich bei anderen nur noch ihre Fehler sehe, und schenke mir deinen gnädig zugewandten Blick. Vergib mir, wo ich die Not um mich herum ausblende, und zeige mir, wo ich mit meiner Zeit und meinen Gaben der Nächste bin, wie die anderen. Herr, vergib mir, wo sich andere von mir vergessen und alleingelassen fühlen. Und bitte erinnere mich daran, wo ich Verantwortung trage und wo mein Dranbleiben und meine Treue gefragt sind. Lieber Vater im Himmel, du bist gnädig. Du bist barmherzig und du bist treu. Das hast du uns gezeigt in deinem Sohn Jesus Christus, als er für uns alle starb am Kreuz, sein teures Blut vergossen hat. Und er ist für uns auferstanden. Und davon leben wir. Und die Kraft deines Heiligen Geistes lässt uns auferleben, lässt uns dir nachfolgen als Christen. Herr, bis ans Ende dieser Welt, bis Jesus wiederkommt. Er gibt uns die Kraft dazu. Amen.